Mir ist es eine große Ehre und Vorrecht, hier unseren Pastor vorzustellen, Ralf Wagner. Er wird heute die Predigt machen. Ja, genau. Und ich genieße es einfach, um Ralf zuzuhören, weil er ein Mann ist mit Herz und Verstand. Und es ist einfach cool, dich beim Predigen zu erleben, deine Leidenschaft, aber vor allem auch die Schätze, die Gott in dich reinlegt und die du an uns wieder raushaust, zu hören. Deswegen sei gesegnet und hau rein. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du den Ralf so krass gesegnet hast, dass du ihm jetzt schon eine Vorbereitung so viel mitgegeben hast. Und ich bete, Ralf, dass du die Worte, die du ins Herz bekommen hast von Gott, dass du sie jetzt raushauen kannst, dass du sie aussprechen darfst und dass sie treffen werden. In einer positiven Art und Weise. Amen.
Amen. Wow, vielen Dank, Steffen. Ey, es ist wirklich wunderschön, hier zu sein. Es ist wunderschön, dich zu sehen. Ganz ehrlich. Wirklich. Wenn ich euch angucke, dann bin ich einfach, das tut so gut, die Nähe Gottes in dir zu sehen. Das tut so gut, zu erleben, dass du Gott liebst. Dass wir gemeinsam Gott lieben. Ist einfach faszinierend. Ach, wunderbar. Ihr habt es ja mitgekriegt, wir sind in der Serie von Gebet. Und wir gehen anhand von dem wunderbaren Gebet von Jesus, von dem Prinzip des Gebetslebens und von dem Gebet, das alle Christen auf der ganzen Welt miteinander beten. Von dem gehen wir aus. Und deshalb wollen wir dieses Gebet auch jetzt wieder an Anfang stellen. Und wir wollen da dazu nochmal aufstehen und miteinander das Vaterunser beten. Wir wollen miteinander wieder zum Ausdruck bringen, dass wir unseren Vater im Himmel lieb haben. Wir wollen miteinander wieder zum Ausdruck bringen, dass wir Teil von seinem Leib sind. Wir wollen miteinander wieder zum Ausdruck bringen, dass wir uns alle brauchen. Und zwar wir hier, mit unseren anderen Freunden und Brüdern und Schwestern in anderen Kirchen und Gruppen. Wir segnen auch deren Gottesdienste heute Morgen mit. Und das wollen wir einfach als Leib Jesu jetzt gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Darfst du euch wieder setzen? Halleluja. Und zwar geht's heute drum, wie im Himmel, so auf Erden. Letzten Sonntagabend hatte Martin so eine geniale, ermutigende und tiefe Lehre gehalten übers Gebet. Und da hat er einen Satz, der hat mehrere Sätze rausgehauen, wo es echt schade ist, dass du nicht da warst. Weil diese Sätze, die er uns geschenkt hat, das waren wie so Perlen, die du auf deine Kette rein kannst und die um den Hals hängen kannst. Wo du dich daran erfreuen kannst, dass Gott so ist, wie er ist. Unter anderem hat er gesagt, wenn du den Himmel nicht kennst, also ich sage es jetzt mit meinen Worten, okay, ich versuche das rauszukriegen, wenn du den Himmel nicht kennst, wie willst du dann den Himmel offenbaren? Und Gott spricht im Plural. Hey, wir sind alle gemeint. Jeder von uns. Gott meint dich und Gott meint mich. Wenn Jesus sagt, wie im Himmel, so auf Erden, Vater unser Vater, dann meint er uns alle miteinander. Dann, wenn du nicht da bist, jetzt nicht bloß am Sonntagabend oder Sonntagmorgen, sondern wenn du nicht da bist, dann fehlt ein Stück Himmel hier. Dann fehlt ein Stück von seinem Herzen hier. Weil Gott sich in dir und durch dich offenbart, wie durch jeden von uns. Du bist nicht ersetzbar. Du bist nicht austauschbar. Du bist besonders. Und vorhin im Lobpreis, wo der Herr mir aufs Herz gelegt hat, ich soll das, was ich da gemacht habe, das war in Sprachen, was gesagt, in neuen Sprachen was gesagt und habe es dann danach ausgelegt. Da hat Gott uns wiederum gesagt, dass er uns liebt. Und Gott sagt es nicht einfach so aus dem Blauen raus, weil er so Lust und Laune hat, sondern Gott sagt, weil er das von Herzen über dich denkt. Weil das von Herzen seine Einstellung ist. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Also wo offenbart sich der Himmel? In Christus. Und er ist Gott reich an Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott ist reich. Gott ist nicht geizig. Gott spart nicht, weil er weiß das Prinzip, wenn er sät, dann wird er ernten. Und wenn er Liebe und Gnade, Barmherzigkeit in uns hineinsät, dann wird er Liebe und Gnade und Barmherzigkeit ernten. Er weiß, wenn er uns begegnet in seiner Herrlichkeit, dann wird die Erde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Deshalb ist Gott verschwenderisch. Gott ist großzügig. Gott ist absolut voll drin, der alles gerne gibt. Jetzt lass uns mal ein bisschen Himmel angucken. Wenn wir schon sagen, wie im Himmel, so auf Erden, dann lasst uns doch mal gucken, was da war im Himmel. Und Gott sprach, da ist Vers 26, den lese ich noch vor, der ist nicht drauf, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wo war das? Wir würden gerne den Himmel irgendwo ansiedeln, oben. Geht aber nicht, gell? Die Erde ist ein Ball. Jetzt siedelst du den Himmel von hier oben an, dann ist er in Nordnorwegen, oder? Was machen dann die Australier? Also kann da der Himmel nicht sein. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und wo wohnte denn da Gott? Wo wohnte denn er? Irgendwo im Weltall? Auf irgendeinem Sternchen, wo für uns unerreichbar ist, auf einer Sternschnuppe, die durchs Universum saust? Nee, Gott hat diese Erde geschaffen und nannte sie seinen Wohnort. Und in seinen Wohnort hat er einen Garten geschaffen, einen wunderschönen Garten, und dann, den wollte er befüllt haben. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Unser Ursprung ist im Himmel. Unser Ursprung ist genau da, wo Gott ist. Und Gott ist der Himmel. Ups. Jetzt habe ich eins übersprungen. Nee, das steht nicht drin. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und jetzt der Vers. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, Aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Am Anfang war Gott nicht nur bei den Menschen, sondern er hat den Menschen geschaffen. Und dann wandelte er mit ihm, mit ihnen im Paradies, im vollkommenen Ort der Herrlichkeit seiner Gegenwart. Und der Mensch hat sich wohlgefühlt. Der Mensch hat sich erfreut. Wir Menschen durften uns richtig die Gegenwart Gottes genießen, weil Gott die Gegenwart des Menschen genießt. Und dann wissen wir alle die Geschichte, dass der Mensch rebelliert hat oder eigentlich wollte er sein wie Gott und dann hat er die Lügen geglaubt und so weiter. Dann mussten wir raus. Aber was macht Gott? Am Anfang war der Mensch in seiner Nähe. In der Mitte der Menschheitsgeschichte ist Gott in seiner Nähe. Am Ende ist Gott in unserer Nähe. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Bei Mose haben wir gerade gelesen, Gott kam, da gab es eine Stiftshütte, da gab es das Zelt der Begegnung. Der David hat die Bundeslade geholt und hat ein Zelt gemacht und es war die Begegnungsstätte Gottes. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Wo ist Gott? Hier. Wie im Himmel, so auf Erden. Also der Himmel ist nicht ein Ort, nicht nur ein Ort, der Himmel ist seine Gegenwart. Der Himmel ist da, wo Gott nahe ist. Gott war von Anfang an nahe, Gott war in der Mitte nahe und Gott ist jetzt nahe. Und um uns das ganz deutlich zu zeigen, kam Jesus in diese schmutzige Welt. Kam Jesus in die gefallene Welt. Kam Jesus zu den Menschen. Er wohnte unter uns. Er ging zum Aussätzigen, er ging zum Kranken, er ging zum Besessenen, er ging zum Glücklichen, er ging zum Traurigen, er ging zum Reichen und er ging zum Armen. Er wohnt unter uns. Jesus wohnt bei uns. Jesus wohnt bei dir. Und dann am Schluss, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also am Anfang, in der Mitte und mehr in der Mitte, am Ende und ganz am Schluss, ist ich immer wieder Gott, der bei den Menschen ist. Gott will gar nirgendwo anders sein als bei uns. Danke, Werner. Gott will gar nirgendwo anders sein als bei dir. Du bist sein Schatz. Du bist sein Kind. Gott liebt dich. Gott ist so begeistert von dir und Gott ist so herrlich verliebt in dich, dass er gar nirgendwo anders sein will. Und dann kommt er, die ganze Mannschaft Gottes tritt auf, der Plan, wenn er zu dir kommt. Ich und der Vater sind eins und wir haben beschlossen, dass wir den Geist senden und Gott wird bei euch, in euch wohnen und ihr werdet der Tempel Gottes sein. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und er wird ihr Gott sein und wir werden sein Volk sein. Was für eine Herrlichkeit. Das ist der Himmel auf Erden und der ist jetzt. Das ist der Himmel auf Erden und der ist jetzt. Gott in unserer Mitte. Gott ist jetzt hier. Wow. Gestern Abend war ich bei Passion in Schwäbisch Hall. Und da habe ich die ersten Bibelverse auch gepredigt und habe ich gesagt, wo ich gesagt habe, Gott sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Wenn Gott in unserer Mitte ist, ich habe mal gesagt, an irgendeiner Predigt, alles was lebt, wächst. Und wenn Gott in deiner Mitte ist, und Gott ist da, dann lebst du. Und dann wächst du. Dann vermehrst du dich und multiplizierst dich. Aber was machen wir? Warum gehen wir so sparsam mit dem um? dann habe ich gestern Abend, war ich ein bisschen, ja, war ich einfach dem gehorsam, wo ich gespürt habe, dass Gott sagt, Ralf, sammel ein Opfer ein für die Passion-Leute. Und mach ihnen Mut, dass sie multiplikativ denken sollen, wenn sie ins Reich Gottes investieren. Und ich möchte dir auch Mut machen. Denk multiplikativ. Denk nicht so geizig. Denk nicht so eng. Du kannst Gott nicht übertrumpfen im Geben. Das kannst du ja mal probieren. Das schaffst du nicht. Du schaffst es wirklich nicht. Gott sagt uns, seid fruchtbar und vermehrt euch. Warum? Weil er in unserer Mitte ist und Gott ist lebendig in unserer Mitte. Und wenn ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist, dann tut er was. Dann tut er nicht nur was, so mal heute, mal morgen. Wenn ich das so überlege, die Hütte Gottes bei den Menschen, manchmal habe ich so das Gefühl, wir denken, Gott ist wie, er hat ein Apartment in Mexiko und eins in Deutschland und eins in Neuseeland und so alle paar Jahre kommt er mal auf Urlaub vorbei. Gott kommt nicht zu Besuch. Gott wohnt. Und das ist der Himmel auf Erden. Und wir lassen uns so häufig von dem begrenzen. Und jetzt gucken wir uns mal an den Jabez. Jetzt gucken wir uns mal einen Mann Gottes an, der aufgelistet wird in 1. Chronik, Kapitel 1 bis Kapitel 8, sind circa 600 Namen und Geschlechter aufgelistet. Und bei diesen 600 Namen und Geschlechter, die da aufgelistet sind, wird dieser eine Mann erwähnt. Zwei Verse. Dieser Mann hat was verstanden. Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief Gott, den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Wow. Klingt es nicht bekannt? Und Gott sah den Menschen und segnete sie und sprach. Jabez. Wer ist Jabez? Sein Gebet hier ist wie ein Gelübde. Sein Gebet hier wurde auch in Form eines Gelübdes aufgeschrieben. Und er hat dieses Gebet gesprochen, um frei zu werden. Frei von was? Jabez bedeutet Kummer, Schmerz, Traurigkeit, Versagen. Ist eigentlich nur negativ belegt. Jetzt stell dir vor, du kommst auf die Welt und deine Mama nennt dich Kummer. Sie ruft dich morgens Kummer, sie wiegt dich in Schlaf und sagt Kummer, sie küsst dich und sagt Kummer, sie sagt immer nur Kummer zu dir. Du bist der, der mir Kummer bereitet. Du bist der, der mir Kummer bereitet hat, der mir Kummer bereitet und Kummer bereiten wird. Was für eine Aussage ist über diesem Leben getroffen? Du wirst Tag aus und Tag ein als der Ursacher des Leides betitelt. Du bist die Ursache allen Schmerzens in deiner Familie. So wurde Jabez jeden Tag genannt. Wie oft ruft man den Namen seines Kindes in der Erziehung? Wie oft wurde er von seiner Mama Kummer genannt? Wie oft am Tag? 100 Mal? Jeder von uns hat schmerzhafte Momente. Und diese schmerzhafte Momente, diesen Jabez, versucht uns in unserem Leben aufzuhalten. Welcher Name und welche Eigenschaften definieren dein Leben? Welche Aussagen sind in deinem Kopf? An welchen hältst du so krampfhaft sogar fest? Weil du so gewohnt bist, weil du gar nichts anderes weißt und gar nichts anderes kennst als Jabez, als Kummer, der, der Kummer bereitet. Aber was macht Jabez? Und ich glaube, aus dem Grund weil er genau das getan hat, wird er unter 600 Namen genannt. Und dann liest eigentlich nichts mehr in der Bibel von ihm. Aber es gibt anderes Material, wo man nachlesen kann. Und Jabez vertraute darauf, dass Gott nicht nur Hörer, sondern auch Beantworter des Gebets ist. Jabez kam und er hat dieses Gebet gesprochen. Und was nachher daraus wurde aus seinem Leben, in den Büchern steht, er war ein hervorragender Lehrer, ein Doktor sogar in der Gesetzeslehre. Und er hatte so viele Nachfolger, dass man ein Dorf oder eine Stadt nach seinem Namen genannt hat. Welche Stadt heißt schon Ralf Wagner? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Welche Stadt heißt schon Theresa Zwingert? Und warum wurde aus Jabez so ein großartiger Mensch? Er war doch der Kummerbereiter. Er war doch die Ursache allen Übels. Er war sogar herausragend bekannt wegen seinem Charakter und seiner Frömmigkeit. Hey, der hätte allen Grund gehabt, allen Grund, die Hölle aus sich rauszuspucken. Hätte er allen Grund gehabt? Der hätte allen Grund gehabt, bitter, negativ, zerbrochen, zu jammern, zu murren, zu klagen, zu motzen. Hätte alles gehabt. Das wäre seine Möglichkeit gewesen. So wurde er jeden Tag hunderte Male genannt. Aber er richtet sein Vertrauen weder auf sich selbst, noch auf seine Tapferkeit, noch auf sein Volk, sondern er hält sehnsüchtig Ausschau nach der Hilfe Gottes. Jabez macht uns vor, wie im Himmel, so auf Erden. Wisst ihr, die falsche Vorgehensweise, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ja, da kann ich auch dazu Ja sagen. Die falsche Vorgehensweise ist, dass man ständig seinen Schmerz anschaut. Dass man sich ständig, und dann versucht man sich aus dem Anschauen seiner Verletzung heraus zu katapultieren in irgendwas hinein, aber man guckt nur auf die Verletzung. Man guckt nur auf den Schaden und auf das Zerbrochene. Die Lösung ist nicht, indem du die Lösung suchst, sondern die Lösung ist, indem du das Größere suchst, indem du Gott suchst. Die Lösung ist, wenn du als Kranker zum Arzt gehst und das tust, was der Arzt sagt, dann wird dir geholfen. Du findest also nicht die Lösung im Anschauen deines Schmerzens. Du findest die Lösung dann, wenn du deinen Schmerz merkst und dann aber mit deinem Schmerz woanders hingehst und ihn nicht versuchst zu verstehen, zu analysieren. Irgendwann hört es auf. Sondern du musst den suchen, der den Schmerz heilt. Den, der dir begegnet. Den, der so reich ist. Der so reich an Gnade, an Güte und an Barmherzigkeit ist. Es geht nicht darum zu reparieren, sondern es geht darum zu ersetzen. Jesus hat unseren toten Geist nicht repariert und hat ihn wieder neu aufgezogen, dass er vielleicht wieder ein bisschen läuft und dann ist er wieder ausgerissen und dann wieder aufzogen. Sondern Jesus hat dir ein neues Gewand, er gab dir einen neuen, lebendigen Geist. Und er ist neu. Und dieser neue Geist, der wird auch nicht mehr alt. Du brauchst auch, wenn du Jesus kennst und wenn du ihn liebst und wenn er in dir lebt, nie mehr beten, dass er dein steinernes Herz rausnimmt. Das ist vorbei, das ist gegessen. Du kannst beten, dass du ihn noch mehr kennst. Wie letzten Sonntag, Apostelgeschichte 17, Vers 27 ist es, glaube ich. Ob wir ihn wohl tastend erfühlen möchten und ihn erkennen und aus dem Erkennen wieder ihn ertastend fühlend wiedererkennen. Das sagt der Paulus. Es geht darum, dass wir immer wieder und immer wieder und immer neu Gott erkennen. Und in ihm erkennen, erkennen wir, wer wir sind und wer er ist. Und dann ist das alles nicht nur wunderbar, nicht nur cheesy, nicht nur rosarote Wolke, sondern dann ist der Himmel auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Und Jabez hat es uns vorgemacht. Die Erlösung oder die Lösung des Problems liegt nicht im Verstehen des Problems. Liegt auch nicht darin, den Versuch, es besser zu machen. Wie viele gute Vorsätze werden wir in ein paar Tage wieder sagen, am 31. Dezember? Darin liegt nicht die Lösung. Darin liegt nur das immer wiederkehrende Frusterlebnis, dass du es doch nicht schaffst. Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus. Ich bin der, der deine Krankheit trägt. Ich bin der, der deine Schuld vergeben hat am Kreuz. Die Lösung liegt nicht in guten Vorsätzen, sondern die Lösung liegt darin, dass das in uns ausgetauscht wird mit ihm. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Also guck nicht deinen Schmerz an, den kannst du angucken bis zum letzten Tag deines Lebens. Dadurch geht er nicht weg. Guck Jesus an, in deinem Schmerz, dann wird er dich heilen. Ignoriere nicht deinen Schmerz. Jabez hat nicht seinen Schmerz ignoriert, aber er war aktiv. Die Lüge durch die Wahrheit austauschen. Und dann betet der Jabez. Dass du mich segnest, dass er gesegnet wird. Er hat verstanden, Gott ist gut. Und Gott will mich segnen. Und er bittet darum. Guck mal Gott, hier steht Kummer vor dir. Hier steht Traurigkeit vor dir. Hier steht der Ursprung, der Verursacher allen Leides vor dir. Und ich bete, segne mich Herr. Er hat erkannt, dass Gott der Segnende ist. Er hat erkannt, dass Gott derjenige ist, der segnen will. Der nicht wartet, soll ich jetzt ihn anfassen? Oder wie so eine heiße Herdplatte, ist sie noch heiß oder nicht? Oder der dich fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn du ihm nicht ganz so angenehm bist? Weißt du was? Indem wir uns definieren in unserem Schmerz und in unserer Sünde, sind wir nie angenehm. Voreinander nicht und auch vor Gott nicht. Aber indem wir ihn anbeten, werden wir angenehm, weil er uns angenommen hat. Wenn wir ihn anschauen und ihn anbeten, dann werden wir angenehm, weil er uns angenommen hat. Du kannst dich selber nicht rausziehen, aber du darfst dich erlösen lassen. Und so hat dieser Jabez gebetet, dass du mich segnest. Er hat es erkannt. Und dann ging er einen Schritt weiter. Und was sagt Gott im Ursprung? Dass du... Gott sah den Menschen und sprach zu ihm, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und was betet der Jabez? Der eigentlich versagt, der betet, dass sein Gebiet, ach, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrtest. Wow, der hat es nicht zugelassen, dass ihn der Mangel definiert, dass ihn die Begrenzung definiert. Das hat er nicht zugelassen. Die Vergrößerung deines Gebietes hast du in der Hand. Und dann, das nächste, wow. Das nächste war, dass deine Hand mit mir wäre. Er betet um Segen, er betet um Vergrößerung seines Lebens, um Multiplikation. Und dann betet er, dass Gottes Hand mit ihm ist. Wenn die Hand Gottes mit dir ist, dann bedeutet das, was ich vorher gelesen habe, und siehe, ups, kleinen Moment, bin gleich wieder da. Irgendwo warst du. Ach, genau. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jabez hat verstanden, wenn die Hand Gottes mit ihm ist, dann ist die Herrlichkeit Gottes bei ihm. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, sagt das Wort Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist Jesus Christus. Jabez hat Jesus angeschaut, weil er darum gebeten hat, dass die Hand Gottes mit ihm ist. Er hat dabei hat er gebetet, dass die Gegenwart und die Kraft Gottes bei ihm ist. Du und ich, wir brauchen seine Gegenwart. Du und ich, wir brauchen seine Kraft. Du und ich, wir brauchen es, berührt zu werden von seiner Herrlichkeit. Mach's wie Jabez. Apostelgeschichte 11, Vers 21, da wird ein bisschen zum Ausdruck gebracht, was passiert. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, mit den Jüngern, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das ist, wenn die Hand des Herrn mit dir ist. Dann passiert was, dann verändert sich was, dann kommt Reich Gottes auf diese Erde. Und als ich gestern Abend gesagt habe, so, lasst uns jetzt ein Multiplikationsopfer einlegen. Und das war wunderschön, das war ja nicht für mich, das war ja für Passion. Und es war wunderschön, wo ich dann nachher gehört habe, habe ich Uwe gefragt, wie viel Opfer kriegst du denn sonst, wenn er so einen Gottesdienst macht? Dann sagt er so, 2000 Euro. Und wie viel war es gestern? 6000. War das schön, oder? Leute, das ist doch so schön. Geld ist doch nur Geld. Ganz ehrlich. Geld, lass uns doch auch nicht vom Geld definieren, sondern von der Hand Gottes definieren. Dass die Hand Gottes mit uns ist. Und dann investieren wir mit unserem Geld für einen Teppich, dass unsere Kinder hier gesegnet werden können. Dass sie sich nicht die Knie kaputt machen, sondern dass sie auf dem Teppich sitzen können. Dass sie auf dem Teppich bleiben können. Bleibt mal schön auf dem Teppich, gell? Ist doch wunderschön, oder? Dann investieren wir mit unseren Finanzen in das Reich Gottes hinein. Und es ist wunderschön. Und dann in Sacharja 4, Vers 6 wird auch beschrieben, was es bedeutet, wenn die Hand Gottes bei dir ist. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Die Hand Gottes ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das hat Jabez gebetet. Und dann das vierte, dass mich kein Übel bekümmere. Das hat er ja tagtäglich gehabt, gell? Dass mich kein Übel bekümmere. Dass ich nicht von dem Bösen und von der Sünde und von dem Übel und der Mühe überwältigt bin. Dass ich nicht von meinen Feinden blockiert werde und dann von meiner inneren Trauer und Verletzung definiert. Sondern dass ich von dir gesegnet bin, dass deine Hand auf mir ist. Und hier ist die Antwort. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Ist doch herrlich, oder? Ist doch wunderschön. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Ups, ich lasse es jetzt liegen. Gott ließ kommen, worum er bat. Wie im Himmel, so auf Erden. Was ist der Himmel? Seine Nähe. Gott war bei uns, Gott ist bei uns und Gott wird bei uns bleiben und er wird bei uns sein. Das war seine Entscheidung und das ist der Himmel. Und jetzt lasst uns den Himmel anschauen. Was ist im Himmel drin? Wenn der Vater im Himmel drin ist, für was hat's dann da alles Platz? Nur für Schönes. Nur für Herrlichkeit, für Kraft und Gesundheit, für Überwinderkraft für den Alltag. Das ist der Himmel auf Erden. Der Vater, der sich entschieden hat, mit dir zu sein. Wie im Himmel, so auf Erden. Und in diesem Erleben, dass Gott nahe ist, werden Menschen gesund. In diesem Erleben, wie es uns der Mark letzten Sonntag erzählt hat, werden Menschen getröstet und bekommen wieder Lebensmut. Oder wie du letzten Sonntag darauf reagiert hast und gesagt hast, ich will Jesus einladen, weil ich wieder wie im Himmel so auf Erden leben möchte. Und sie haben, ich weiß nicht, vielleicht 10 Hände waren letzten Sonntag oben. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Entscheidung weiterzuleben. Mach's wie Jabez. Lass dich nicht definieren von deinen Versagen. Lass dich nicht definieren von dem, wie andere dich nennen. Und Gott gab ihm. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Und es gibt die Stadt Jabez. Ich weiß nicht, ob sie heute noch gibt, aber sie gab es damals. Und Jabez war ein einflussreicher, frommer gottesfürchtiger Mann, der sein Umfeld damals geprägt hat, der sein Umfeld gelehrt hat mit dem Gesetz Gottes, was eben damals noch der Fall war. Und wenn die Hand Gottes, und die ist ja mit dir, der Himmel auf Erden ist ja bei dir, die Hütte Gottes ist bei dir zu Hause, dein Haus ist die Hütte Gottes, dein Herz ist der Tempel des Heiligen Geistes, das ist der Himmel unter uns, das ist der Himmel auf Erden, das ist Jesus, das ist Jesus. Und dem wollen wir uns aussetzen, oder? Dem wollen wir doch allen Raum geben, unser Leben zu gestalten. Dem wollen wir doch allen Raum geben, unser Ohr ihm leihen und zuhören. Stell dir mal vor, der Papa wohnt bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer. Dann würdest du dir doch eigentlich den Luxus nicht erlauben, in der Küche zu sein, zu kochen und rumzuwursteln und zu machen, sondern du würdest doch eigentlich jede Sekunde ausnutzen, neben ihm auf dem Sofa zu sitzen oder ihm gegenüber im Sessel zu sitzen, ihn anzugucken und ihn einfach nur zu bestaunen. An seinem Bild wird meine Seele satt. An ihm wird unsere Seele satt. Und dann sitzt du da, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Gott bei uns. Und du wirst satt. Du wirst getröstet inmitten des Leids. Du kriegst Kraft mittendrin in der Kraftlosigkeit. Und du weißt ja, wenn du ein Auto leer fährst auf Reserve und du musst es dann zur Tankstelle schieben, weil du zu leer gefahren hast, machen wir ja auch ab und zu mit uns, gell? Dann schieben wir halt zur Tankstelle. Dann schieben wir uns, dann kriechen wir in die Gegenwart Gottes. Und dann dauert es ein bisschen, bis der Tank voll ist. Wir wollen ja nicht nur die Reservebefüllung haben, sondern wir wollen ja voll sein. Und dann setzen wir uns dieser Gegenwart Gottes aus. Und manches Befüllen dauert Jahre. Aber weißt du, in dem ganzen Prozess, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. In dem ganzen Prozess ist Gott immer bei dir. Ob es dir gut geht oder ob du dich nicht so wohl fühlst. Ob du schon gesund bist oder noch krank bist. Du musst nichts leisten und erbringen, um den Himmel herzuholen. Der Himmel kam, weil wir es nicht können. Jesus kam, weil wir es nicht können. Aber er kam und er wohnt unter uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du unter uns wohnst. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir sehen dich jetzt an. Mit unserem Verstand, mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, mit unserer Fantasie, mit unserem Herzen, mit unserer Leidenschaft, in unserem Schmerz sehen wir dich an, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Und wir freuen uns, dass du da bist und somit ist Himmel auf Erden. Und Jesus, berühr du uns. Berühr du uns. Segne du uns und sprich du zu uns, Jesus. Und Gott lässt kommen, worum du bittest. Und siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und wir werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit uns sein. in ihm. Wenn er dich anschaut, wirst du frei, selbst von dämonischen Gedanken, von dämonischer Aktivität. Und das geschieht jetzt. In ihm wirst du heil von den ganzen Labels, Benennungen, die auf deinem Leben sind. Und das geschieht jetzt. In ihm wirst du gesund, weil er sitzt vor dir und hält dir seine Hände hin und seinen Rücken und sagt, schau her, in meinen Wunden bist du geheilt. Schau her, ich bin der lebendige Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. In ihm bist du mit allem gesegnet, mit allem, was du brauchst. Er ist die Fülle des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen. Steffen.